Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Heute mal wieder mit einem Studiogespräch. Mein Name ist Ulrich Hägele. Mein Gast ist heute der ehemalige Afrika-Korrespondent der ARD, Stefan Mayer. Er arbeitete über viele Jahre in den Kriegs- und Krisengebieten im Nahen Osten sowie in Afrika und war auch einige Zeit im ARD-Studio Kairo. Es ist weltweit eines der wichtigsten internationalen Studios des ersten Programms und für 15 Länder zuständig, unter anderem Ägypten, Libyen, Oman, Kuwait und natürlich der Sudan. Und genau über ein Projekt im bürgerkriegsgeplagten Sudan wollen wir heute sprechen. Stefan Mayer, schön, dass ich dich heute hier in unserem Studio begrüßen darf.
Hallo Uli, freut mich auch.
Dankeschön. Es geht heute um ein Schulprojekt, das du im Frühjahr 2023 im Sudan ins Leben gerufen hast, noch bevor der Bürgerkrieg begonnen hat. Stefan, abgesehen davon, dass du häufig aus dem Sudan berichtet hast, was zieht dich nun im Ruhestand noch einmal dorthin?
Ja, ich habe tatsächlich sehr viel aus Darfur berichtet, insbesondere. Das ist ein Gebiet im Westen vom Sudan, sehr groß, so groß wie Frankreich. Sudan ist ein riesiges Land. Da gab es 2003, ist er ausgebrochen, einen Bürgerkrieg, den es eigentlich immer noch gibt, der nie so ganz zu Ende gegangen ist. Aber 2004 haben die internationalen Medien mal drüber berichtet, ist mal aufmerksam geworden auf das Ganze. Ich war dann viel dort und mir ist die Gegend schlicht ans Herz gewachsen. Und ich habe mir vorgenommen, schon vor Jahren, wenn ich mal im Ruhestand bin, dann will ich dort eine Schule bauen.
Wie sieht's denn da aus? Wie ist die Landschaft dort? Wie sind die Leute?
Also, wenn man hört, da ist gerade Bürgerkrieg, dann denkt man natürlich immer das Schlimmste. Was die Sudanesen auszeichnet und immer ausgezeichnet hat, das sind extrem friedliche Menschen, es sind extrem freundliche Menschen. Und deshalb ist so ein Bürgerkrieg erst recht ganz unvorstellbar dort. Und die Landschaft ist so, dass der Sudan eigentlich eine ja fast noch Wüstenlandschaft ist. In Darfur ist es ein bisschen besser in Anführungsstrichen. Da gibt es immerhin schon eine Regenzeit. Das heißt, die Gegend ist etwas fruchtbarer, aber immer noch so wenig fruchtbar, dass die Leute also kaum ein Auskommen haben. Die Ressourcen sind knapp. Es gibt viel zu viele Menschen dort für die knappen Ressourcen. Und es streiten sich auch verschiedene Lebensweisen miteinander, nämlich die Nomaden und die Bauern. Und die kommen sich immer mehr ins Gehege und das führt zu Konflikten und die nehmen zu.
Das heißt, die Nomaden werden zurückgedrängt bzw. zwangsangesiedelt wahrscheinlich? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so ist es gar nicht so schlimm, sondern das Problem ist, dass die Nomaden sehr, sehr große Tierherden haben. Das sind teilweise tausende Schafe, hunderte Kamele. Und wenn die jetzt über Land ziehen, dann streifen sie natürlich auch das Land der Farmer, der Bauern. Und wenn das alles abgefressen wird, dann sind die Bauern da natürlich nicht begeistert. Und in der Vergangenheit hat man das immer einigermaßen hinbekommen. Da gab es Schlichtungsverhandlungen, da gab es Ausgleichszahlungen. Aber das wurde immer schwieriger, weil die Bedingungen immer schlechter werden und weil die Bevölkerung weiter zunimmt. Und dann gab es eben dadurch immer wieder Auseinandersetzungen, die dann eben auch in Kämpfe mündeten. Und deshalb ist die Situation eben immer schwieriger geworden.
Im Moment herrscht Krieg dort unten, deshalb müssen wir auch ein bisschen drüber reden. Das sind zwei Parteien. Das ist auf der einen Seite die offizielle Armee des Sudans, auf der anderen Seite ist das die RSF, Rapid Support Forces. Das ist eine Miliz, die, glaube ich, von dem abgesetzten Präsidenten Omar al-Bashir da zurückgeht ins Jahr 2019. Worum geht es da eigentlich?
Es hat tatsächlich damit zu tun, was ich gerade schon gesagt habe, dass eben die Konflikte, die den ganzen Subsahara-Gürtel durchziehen, also von Westafrika bis Ostafrika, ist das in der Sahelzone überall das gleiche Problem. Die Wüste dehnt sich immer weiter nach Süden aus. Es wird immer trockener, es wird immer heißer. Das hat natürlich auch mit dem Klimawandel zu tun. Und diese Auseinandersetzungen, die es dort seit Jahren und Jahrzehnten gibt, die wurden eben von der sudanesischen Regierung ausgenutzt und es wurde eine Gruppe gezielt unterstützt, nämlich die Nomaden. Und das hat damit zu tun, dass speziell aus der bäuerlichen Bevölkerung eben Kritik kam, Opposition, Aufstände, Rebellengruppen haben sich gebildet, weil der Sudan eine sehr, sehr zentralistische Organisation hat, politisch, ökonomisch, alles ist zentralisiert in der Hauptstadt Khartoum. Das heißt, die Peripherie kriegt praktisch nichts ab. Das ist im Norden, Nordosten, das ist im Westen, überall das Gleiche, im Süden. Es gab ja mit dem inzwischen unabhängigen Südsudan einen Bürgerkrieg, einen Konflikt, der hat sich über 50 Jahre gezogen seit der Unabhängigkeit 1956.
Wir sind seit 2011, glaube ich, unabhängig.
Genau. Wenn ich das richtig weiß. Und dadurch kam es eben noch stärker zu Konflikten dort. Die Rebellen wollten einen Anteil an dem Reichtum, an dem schmalen Reichtum im Sudan, haben gefordert, dass sie Infrastruktur bekommen, Schulen, Straßen, Krankenhäuser, das gab es alles nicht. Und Omar al-Bashir hat die Situation genutzt, hat eben diese Nomaden bewaffnet. Die haben unter dem Namen, den vielleicht die eine oder der andere noch kennt, Janjaweed, das sind Geist auf Kamelen heißt es, die haben die Dörfer überfallen. Vorher gab es einen Bombenteppich von der Regierung und dann sind die Janjaweed in die Dörfer eingefallen und haben die Leute buchstäblich massakriert, haben die Dörfer niedergebrannt, haben sämtliche Lebensmittelvorräte angezündet, haben Frauen vergewaltigt. Also das ganze grauenhafte Programm, das dann so einen Bürgerkrieg auszeichnet. Und es führte dazu, dass von 6 Millionen, die dort gelebt haben, 3 Millionen auf der Flucht waren dann als Binnenflüchtlinge, also nicht das Land verlassen haben, sondern innerhalb von Darfur geflüchtet sind. Und fast 500.000 Menschen wurde getötet.
Nun hat man beim Präsidenten, beim ehemaligen Präsidenten, beim abgesetzten Omar al-Bashir mehrere Millionen Euro Bargeld gefunden in verschiedenen Währungen zu Hause bei einer Hausdurchsuchung. Also sprich, Korruption ist schon Thema dort.
Ist ein Thema und ist in all diesen Staaten auch rundum ein Thema. Das sind alles Staaten mit instabilen Regierungen, mit Diktaturen. Also der Sudan war unter Omar al-Bashir de facto eine Militärdiktatur. Er ist auch jetzt eine Militärdiktatur. Und Korruption ist an der Tagesordnung. Das betrifft das Nachbarland Südsudan fast noch stärker. Das ist überhaupt, da hat sich überhaupt kein Staat gebildet in unserem Sinn, also so wie wir Staat verstehen. Und im Sudan ist es eher ein Wunder, dass man die Millionen gefunden hat. Aber dass er sie hatte, ist eigentlich kein Wunder.
Weiß man, woher sie kommen, diese Millionen?
Also das weiß ich jetzt nicht. Aber die politische Lage ist extrem komplex. Und Omar al-Bashir hat natürlich auch zu Russland Kontakte gepflegt, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu Saudi-Arabien, zu vielen, vielen Ländern, China, und das hat er sich sicher gut bezahlen lassen, all die Gefälligkeiten, die er diesen Ländern getan hat.
Sudan ist ein riesengroßes Land. Es gibt Bodenschätze. Was zum Beispiel, was wird da abgebaut?
Also, großes Thema war immer Öl. Es gibt aber natürlich auch die Edelmetalle, die seltenen Erden, aber vor allem gibt es Gold im Norden. Und Gold ist gerade ein ganz, ganz großes Thema im Sudan. Also es gibt einen richtigen Goldrausch und da hängt Russland ganz extrem mit drin, auch mit der Wagner-Gruppe. Da fließen also
diese Söldner, die jetzt gerade in der Ukraine auch aktiv sind.
Genau. Und da fließen eben Milliardenwerte aus dem Sudan nach Russland.
Ja, das heißt, die Claims werden verkauft oder verscherbelt. Und warum bleibt das Geld nicht im Land?
Das habe ich die Leute auch gefragt. Also es war ganz interessant. Ich war bei Bekannten von einem Bekannten von mir, mit dem ich jetzt im Sudan war. Da kommen wir später sicher noch ein bisschen genauer drauf. Und der war eingeladen, ich war mit eingeladen. Und da haben die ganz stolz erzählt, dass sie jetzt mit den Russen kooperieren und dass sie da Verträge abschließen und dass sie da beteiligt sind. Natürlich ist das technische Know-how immer gefragt, ne? Und das hat so ein Land, das letztendlich schon ein Entwicklungsland ist, eben nicht in dem Sinn. Und wenn da irgendwelche Experten und Profis kommen, dann ist man natürlich schnell geneigt, mit denen zusammenzuarbeiten, wenn für einen selber was übrig bleibt. Ne?
Dann muss ich dazu sagen, dass der Goldabbau eine ziemliche Sauerei ist, weil da nämlich Giftstoffe gebraucht werden, um das ganze Zeug irgendwie aus dem Boden rauszulösen.
Das kommt natürlich dazu. Also auf jeden Fall braucht es Expertise und die haben die Russen eher als die Sudanesen. Und dann habe ich gefragt, was habt ihr denn da für Verträge und wie macht ihr das? Habt ihr Anwälte, die euch beraten? Haben sie natürlich alles nicht. Also die verlassen sich total auf die Expertise von den Russen und wären überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass sie da möglicherweise über den Tisch gezogen werden. Und das ist eine Naivität, die mich schon gewundert hat, ne? Und die waren dann auch sehr überrascht über meine Zurückhaltung und all die Fragen, die ich hatte und die Zweifel. Das hat sie, glaube ich, schon nachdenklich gemacht, aber es ist einfach das, was Gold, glaube ich, seit Jahrhunderten auszeichnet. Man fängt nicht mehr an, man denkt nicht mehr nach, sondern es ist ein Rausch. Es ist buchstäblich, also ein gutes Wort dafür, Goldrausch. Die Leute sind berauscht davon.
Der Sudan-Experte Stefan Mayer. Jetzt etwas Musik aus dem Land, das fünfmal so groß ist wie die Bundesrepublik. Wir hören Alalal Belil von Shukrala Esseldin hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
بالليل نمشي شارع النيل والمحبة تسيل عليه بعضنا نميل نشرب الجبنة البخور تقيل يلا نمشي هناك ويلا شارع النيل يلا يا زولي هناك نجدد هوا
الليلة بالليل نمشي شارع النيل قهوة بمزاج
الليلة
انت السكر
وابقى ليك دواء الليلة بهناك في محل يوم داك حلو شارع النيل وحلو بس معاك نشرب الشيريا لا شيشة لا جراك نقضي يومنا هنا ونمشي يا ملاك نقعد برانا برانا ما في هوا
الليلة بالليل نمشي شارع النيل قهوة بمزاج انت السكر
سبب سحري مقلل نومي لو أبيت نمشي برمي لك لومي انت يا راحي ألمي همومي أصل غربك لي لجي روحي دواء
الليلة بالليل نمشي شارع النيل قهوة بمزاج انت السكر
وابقى
Chukrala Esselin mit dem Song Alala Belil hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio ist Stefan Meyer, langjähriger Afrika-Korrespondent der Tagesschau und heute als Ruheständler wieder als privater Helfer im Sudan unterwegs. Stefan, dein Projekt ist der Bau einer Schule in einem Dorf mitten im Sudan. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
Ja, also es war eben seit Jahren mein Wunsch, das zu machen, wenn ich dann mal im Ruhestand bin und auch Zeit für sowas habe. Und Bildung ist der Schlüssel, nicht nur in Afrika, aber in Afrika natürlich ganz besonders. Das gibt Chancen, das gibt Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Also Schulen braucht man und braucht man natürlich in so einem Land, wo auch viel zerstört ist, noch umso mehr. Es ist leider viel, viel schwieriger, sie dort zu bauen, wo eben sonst niemand hinkommt.
Wie heißt denn das Dorf?
Das Dorf heißt Karakule.
Mhm. Und hast du das vorher schon gekannt oder ist es dann Zufall, dass man dann dort
jetzt ist? Es war Zufall, aber auch nicht Zufall. Mhm. Also ich habe vor einem guten Jahr mit einem Freund drüber gesprochen, über diese Idee und der hat gesagt, ich habe da eine Kollegin, die ist befreundet mit einem jungen Sudanesen, der ist geflüchtet, der lebt jetzt in Deutschland und hat mir die Adresse und Kontakt gegeben und ich bin seit Oktober im Ruhestand, vorher habe ich auch keinen Kontakt aufgenommen, dann brauchte ich erstmal so ein bisschen Zeit, um mit dieser neuen Situation klarzukommen und im Januar habe ich dann angefangen, mich um dieses Projekt zu kümmern, habe den angerufen und also vorher noch ein Buch von ihm gelesen, der hat ein Buch über seine Flucht geschrieben, was sicher auch der Grund ist, warum er überhaupt die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen hat, weil die bekommt man als Sudanese sonst nicht so leicht, aber wenn man ein bisschen bekannt ist, dann geht es etwas einfacher. Und habe ihn gefragt, ob er Interesse hätte an sowas und er hat gesagt, ja unbedingt. Ich habe gesagt, pass auf, ich zahle die Hotels, ich zahle die Flüge und du hilfst mir. Und dann hat er gesagt, ja toll, und wo willst du denn die Schule bauen? Habe ich gesagt, weiß noch nicht. Ja, in meinem Heimatdorf, da gibt es keine Schule, da wo ich herkomme. Ich musste immer 10 Kilometer zur Schule laufen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, dann bauen wir die Schule genau in deinem Heimatdorf. Und dann sind wir in dieses Heimatdorf. Und es war ein langer, schwieriger Trip.
Gibt es denn da sowas wie eine Verwaltung, Bürgermeister oder sowas?
Ja, das gibt's. Und ich greife jetzt ein bisschen vor. Nachdem wir da angekommen waren, hat es eine Woche gedauert, bis wir alle Genehmigungen bekommen haben. Eine Woche,
das stellt man sich mal in Deutschland vor. Bei uns dauert es meistens so 3-4 Jahre, bis man irgendwie was konkret bauen kann.
Und dann gibt es natürlich noch alle möglichen Einschränkungen und Vorschriften und so, an die man sich zu halten
hat. Also Baugesetze gibt es da auch? Oder Bebauungsplan heißt doch immer, bei uns heißt es Bebauungsplan.
Ja, also was es gab, der Bürgermeister hat sofort gesagt, also vom größeren Ort, wo dieses Dorf Karakule dazu gehört, das heißt Taraf Umra, ist aber auch wirklich am Ende der Welt und ein etwas größeres Städtchen. Der Bürgermeister hat sofort gesagt, nachdem wir da mit unserem Anliegen vorstellig wurden, ja klar, kriegt ihr, machen wir, Stempel drauf, zack, fertig. Der Bildungsbürgermeister genauso. Und dann mussten wir noch zum Bildungsministerium der Provinz. Da hat man sich so von Büro zu Büro hochgearbeitet, hat immer wieder seine Geschichte erzählt. Und irgendwann hieß es ja, jetzt will der Bildungsminister uns auch noch persönlich kennenlernen.
Das ist sowas wie der Landrat, oder?
Ja,
oder
es ist ein bisschen größer. Also es ist, sagen wir mal, zwischen Landkreis und Bundesland so angesiedelt. Also Nord-Darfur ist natürlich mindestens so groß wie Deutschland. Aber es ist eher eine Provinz als ein Bundesland. Aber der Bildungsminister selbst wollte und musste seinen Segen dazu geben und dann haben wir eben unser Projekt vorgestellt und derjenige, der dieses Projekt eben in Händen hat, der hat dann auch noch die Baupläne vorgelegt, weil der nämlich schon für die UNO solche Schulen gebaut hat und dann war der Bildungsminister komplett überzeugt, machen wir so und das Einzige, was wir noch tun müssen, wir müssen jetzt im Ort noch fragen, weil das ist zwar alles im Grunde, Grundbesitz ist Allgemeingut, ob da irgendjemand Einsprüche erhebt, dass wir das auf diesem Grundstück machen.
Mit Grundbesitz ist dort Allgemeingut?
Ja, also in diesem Dorf ist das so. Also das Grundbesitz ist in Afrika ohnehin anders geregelt. Also das ist ja oft so und das führt auch dazu, dass eben es so viel von diesem Landgrabbing gibt, also wo reiche Staaten eben armen Staaten Land abkaufen und da requiriert der Staat dann einfach die ganzen Grundstücke, vertreibt die Bevölkerung, weil die keine wirklichen Rechte auf dem Grund haben. Das ist alles Gewohnheitsrecht. Die siedeln sich da an, die leben da, da hat nie jemand gefragt, gehört dir das und kannst du da was vorweisen? Das war immer ganz normal, so haben alle gelebt. Aber wenn der Staat dann auf einmal sagt, Moment, das gehört euch ja nicht, das nehmen wir euch weg, dann merkst du eben, dass Grundbesitz eben eine wichtige Sache wäre und wenn man da eben keine Papiere und Verträge dazu hat, dann läuft es eben so. Und da war es eben auch so, dass man das noch klären musste und dachte, okay, das erlebe ich jetzt während dieser Reise nicht mehr, die Genehmigung. Und im Rausgehen hat dann einer von seinen Leuten gesagt, nee, das machen wir dann so, die reichen das nach und ihr kriegt jetzt die Genehmigung und ihr könnt anfangen zu bauen. Und dann, ich greife noch ein bisschen weiter vor, kam es auch noch in meinem Beisein zum ersten Spatenstich.
Das heißt, das ist sowas wie ein Musterplan gewesen, der von der Schule, die vielleicht schon mal so oder ähnlich gebaut wurde? Oder was war das für ein Plan?
Also ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil der Trip dorthin war nicht einfach. Also man kommt in dieses Dorf eigentlich eher nicht.
Also sprich, da gibt es nicht das, was man so wie eine Straße oder sowas bezeichnen kann, eine asphaltierte oder
also die
Personennahverkehr gibt es auch
nicht wahrscheinlich. Die Hauptverbindungsstraßen sind Sandpisten. Ja. Es gibt kaum asphaltierte Straßen im Sudan und wenn es irgendwie geht, fliegt man. So, wir sind also von Frankfurt, wo wir uns dann tatsächlich kennengelernt haben, Zain und ich. Und sind wir uns zum ersten Mal begegnet, sind gemeinsam dann
Kurz vor der Reise?
Ja, direkt bei Antritt der Reise haben wir uns tatsächlich vorher telefoniert und so, aber eben richtig kennengelernt da. Und dann sind wir über Istanbul nach Khartoum in die Hauptstadt geflogen. Da haben wir schon mal in Istanbul einen Tag verloren, weil der Flug zu spät ankam, haben wir einen Folgeflug verpasst. Es führte dazu, dass wir dann in Khartoum nicht mehr die Genehmigungen einholen konnten, die wir gebraucht hätten. Das heißt, dann sind wir mit einer kleinen Fluglinie von Khartoum am übernächsten Tag nach Al-Fasha geflogen, das ist die Provinzhauptstadt. Das war schon schwer genug, weil der Geheimdienst uns nicht fliegen lassen wollte. Das heißt, es gibt verschiedene Geheimdienste und die sind sich auch nicht grün und die tragen dann ihre Konflikte auf meinem Rücken aus. Also wir sind dann, hatten schon die Tickets, Gepäck aufgegeben, sind wieder rausgeflogen. Dann gab es doch nochmal einen Anruf, wir können doch irgendwie mit. Und dann sind wir, und das war so wichtig, dass wir rechtzeitig dann in Al-Fasha ankommen, weil nach Saraf Umra von Al-Fasha gibt es einen Hubschrauberflug vom World Food Program. Das ist die größte NGO überhaupt, die größte Nichtregierungsorganisation weltweit, ist eine UNO-Organisation, das Welternährungsprogramm. Also die managen solche Flüge und auf den Flug waren wir gemeldet und haben ihn auch zum Glück geschafft. Und der fliegt halt einmal in der Woche. Na, und wenn man den verpasst, ist ziemlich doof, weil dann hat man halt eine Woche, die man rumsitzt. Man kann auch fahren, aber das ist nicht ratsam. Das dauert also einen Tag oder so für 200 Kilometer. Und auf Sandpisten und im Kleinbus und so ist auch nicht ganz ungefährlich. Mhm. Ist überhaupt nicht so ganz ungefährlich dort.
Und dann seid ihr dort angekommen? Ja, Hotel gibt es da wahrscheinlich nicht?
Nee, wir haben dann tatsächlich bei den Verwandten von Zain gewohnt. Und jetzt kommt was ganz Besonderes im Sudan. Die Verwandtschaft ist riesig. Also wenn wir uns das so vorstellen mit unseren Kleinfamilien, 3, 4, 5 Leute, vielleicht noch eine Omi, aber dort zählt man das eher in Hunderten. Also allein, was der an Onkels aufgezählt hat. Und dann ist halt ein Onkel eben dieser Bauingenieur, der schon für die UNO im Auftrag der UNO Schulen gebaut hat, dort. Dann gibt es einen, der ist in der NGO ein hohes Tier. Der hat uns den Flug mit dem World Food Program ermöglicht, weil er uns sozusagen auf seine NGO eben diese Karten besorgt hat. Und einer seiner Onkel ist der Chef vom Stamm. Und dieser Stamm ist riesig, da sind Hunderttausende von Leuten. Und da ist er wirklich der Oberste, der Sheikh. Und der hatte natürlich Kontakte überall hin. Und er hatte eben auch uns angeboten, dass wir bei ihm wohnen können. Und das haben wir auch gemacht, weil Hotels oder Gasthäuser oder irgendwas in der Art gibt es da einfach überhaupt nicht.
Das heißt, du hast vor Ort dann schon auf ein ziemliches Netzwerk der Einheimischen zurückgreifen können.
Ja.
Sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht so rasch gegangen mit den Genehmigungen.
Ja, auf jeden Fall. Aber weil das Netzwerk insgesamt so gut ist, jetzt gar nicht so bezogen auf Schulbau, sondern die organisieren sich dann eben ganz schnell und nutzen die Kontakte, die sie haben, um das möglich zu machen. Und man muss natürlich sagen, also es war jetzt, ist jetzt mein Projekt natürlich auf der einen Seite, aber es ist natürlich toll, wenn man in einem Dorf lebt und man kriegt eine Schule. Mhm. Also war natürlich auch die Begeisterung und die Hilfsbereitschaft, auch deshalb natürlich groß, aber die Gastfreundschaft und die Freundlichkeit und auch die Freundschaft der Menschen, das ist einfach unglaublich. Und da fühlt man sich innerhalb kürzester Zeit zur Familie gehörig. Das ist wirklich so, wie man sich es eigentlich in Deutschland vielleicht wünschen würde, aber wie es das seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gibt.
Ich habe nochmal nachgelesen, die Analphabetenquote ist enorm hoch im Sudan. Bei Frauen liegt sie bei über 30%, bei Männern bei rund 17%. Und auf dem Land ist es wahrscheinlich noch extremer. Wie gehen die um mit dieser, also wenn sie nicht schreiben und lesen können, wie funktioniert das im Alltag?
Also es funktioniert sehr, sehr viel ohne Lesen und Schreiben. Man kommt da schon durch, weil die auch jetzt ihre Umgebung im Grunde nicht verlassen. Die Menschen leben in ihrem Dorf. Also jetzt Karakule ist glücklicherweise ein Dorf mit sehr fruchtbarem Boden, mit genügend Wasser. Das Grundwasser ist nur 2 Meter tief. Das kann man sehr leicht gewinnen. Die bauen an, was sie brauchen und leben eigentlich wirklich komplett autark. Und da muss man dann auch nicht unbedingt lesen und schreiben können. Aber wenn man was anderes machen will, wenn man studieren will, wenn man Ingenieur werden
wenn man will, raus will aus Arzt, dem Dorf, oder?
Ärztin werden ja. will, ne? Dann ist natürlich Schule essentiell. Und die Schule, die sozusagen für uns so ein bisschen das Muster war, das wir uns auch angucken konnten. Das hat dieser Stammeschef hat das selbst bauen lassen, also auf Kosten des Stammes. Und da gibt es Lehrerinnen und Lehrer und da wird Englisch unterrichtet. Und vor allem, es wird eben gemeinschaftlich unterrichtet. Das ist ein muslimisches Land, das ist sehr traditionalistisch. Das war für mich eher überraschend, dass man da nicht irgendwie versuchen muss, Einfluss zu nehmen, dass es so ist, sondern das ist so. Die sitzen nicht gemischt, sondern auf der einen Seite sitzen die Jungs, auf der anderen Seite sitzen die Mädchen, aber sie sind in der gleichen Klasse, werden gemeinsam unterrichtet, lernen Englisch und das ist schon mal viel wert.
Wie ist es denn dann vor Ort mit der Infrastruktur? Was mich noch interessiert, gibt es Strom? Oder haben die so Aggregate oder wie funktioniert das da?
Also in diesem Dorf Karakule gibt es keinen Strom. Da gibt es keinen Strom.
Das ja, kann auch man keine Solarzellen oder sowas, wo sie über Batterien dann...
So gut wie nicht. Also die gehen tatsächlich teilweise nach Saraf Umrah 10 Kilometer mit ihrem Handy, um dort irgendwie an einen Generator zu kommen. Saraf Umrah hat auch nur Strom nur über Generatoren. Das heißt, wenn sie die Maschinen anwerfen, wenn Diesel da ist, dann kann man die Generatoren betreiben, sonst eben nicht. Es gibt schon solche Module, aber sind absolut selten, totale Ausnahme. Und das heißt, hat zwar jeder ein Handy, aber...
Also Handyempfang gibt es?
Das gibt es, das ist
Afrika... Wahrscheinlich besser als bei uns, oder manchmal?
Ja, es ist wirklich so. Afrika hat im Grunde einen technologischen Sprung gemacht, oder sagen wir mal, eine Technologiestufe nicht mitgemacht, die wir alle eben haben.
Die analoge.
Diese Glasfaser oder Kupferkabel oder was weiß ich was. Ne? Also diese kabelgestützte Telekommunikation, das ist dort alles eben über Funkmasten alles. Und das ist eine super Infrastruktur, die ist richtig gut und die nutzen die Leute. Und deshalb Kommunikation ist, wenn es ein Netz gibt, einfach. Nur es gibt eben jetzt gerade in diesem neuen Bürgerkrieg gibt es eben häufig keinen Strom und dann gibt es auch keine Kommunikation. Und das macht es richtig schwer.
Stefan Mayer hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Nach der nächsten Musik sprechen wir über die Probleme beim Bau der Schule im Zeichen des aktuellen Bürgerkriegs im Sudan. Ihr hört nun Sharif El-Fehail mit Karkadi, auf Deutsch Hibiskusblüte.
سكر دمك ولا كركديه يا تنوع ما عرفنا ليه
سكر دمك ولا كركديه يا تنوع ما عرفنا ليه
سكر ولا كركديه يا تنوع ما عرفنا ليه
سكر دمك ولا كركديه
يا تنوع ما عرفنا ليه يا سمحت
مني
اي جوا قلبه دخلت ليه ما عرفنا ليه
Der sudanesische Sänger Sharif El-Fehail mit Kakadi, zu Deutsch Hibiskusblüte. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Stefan Meyer, viele Jahre als Reporter für die Tagesschau und die Tagesthemen in Afrika unterwegs. Als Ruheständler hatte sich eine für mich sehr, sehr große Aufgabe gestellt, nämlich in einem sudanesischen Dorf eine Schule zu bauen. Stefan, da muss man ja ein bisschen Geld mitbringen. Wie bist du da vorgegangen? Hast du das transferiert oder hast du die Taschen voller Geld gehabt? Oder wie war das?
Also es ist so, dass im Sudan ein Banksystem existiert, aber das ist vom internationalen Bankverkehr ausgeschlossen durch Sanktionen schon seit vielen Jahren. Das war ich sozusagen gewöhnt. Wenn man im Sudan arbeitet, und das habe ich ja in den vergangenen Jahren oft, muss man alles, was man braucht, mitnehmen an Bargeld. Und das sind viele tausend Dollar.
Also in der Tasche irgendwo versteckt?
Oder? Im Grunde in der Hosentasche. Also anders geht es letztendlich nicht. Das war, sagen wir mal, solange es nicht mein eigenes Geld war, auch schon schlimm genug. Aber wenn du weißt, das ist versichert, ist es was anderes, wenn du dein eigenes Geld in der Tasche hast und eben weißt, wenn es weg ist, ist es weg. Und deshalb habe ich auch gedacht, ich nehme jetzt mal, ich rede jetzt auch über Summen, 25.000 Euro mit.
Und, in kleinen Scheinen oder in großen?
Schon in größeren Scheinen. Das sollte auch nicht zu sehr auftragen. Okay. Also ich habe mich vorher erkundigt, was wir da sinnvollerweise machen, womit die auch was anfangen können. Die müssen sich auch wieder einwechseln können.
Aber das muss doch angemeldet werden. Also ich war nämlich mal in Algerien und da hatte ich auch LKW-Geld dabei, wegen, weil der Motor kaputt geht. Und wenn ich da erwischt worden wäre, hätte ich ziemliche Probleme bekommen.
Also da gab es tatsächlich unterschiedliche Angaben. Alles, was ich offiziell gelesen habe, war, dass man es nicht anmelden muss. Nur anmelden muss man, wenn man was rausbringen will. Aber das macht ja sowieso kein Mensch. Wer nimmt eine sudanesische Währung freiwillig mit aus dem Land? Also Einfuhr, beliebig,
kein Problem. Sind die froh, dass da was reinkommt?
Denke ich mal. Die deutsche Botschaft hat allerdings gesagt, also mehr wie 5.000 nicht. Und ich habe dann gedacht, ich verlasse mich jetzt ausnahmsweise mal nicht auf die deutsche Botschaft, sondern auf das, was ich sonst gelesen habe, habe es mitgenommen, hat auch kein Mensch danach gefragt.
Und das ist dein privates Geld gewesen?
Das ist mein privates Geld. Und ja, dann war ich natürlich schon froh, als ich es dann so nach eineinhalb Wochen, nachdem ich es mit mir rumgetragen habe, überall dann endlich mal los war.
Wo hast du es dann hingebracht? Zum Bürgermeister, oder?
Nee, tatsächlich zu dem Bauleiter, der diese Schule baut, der also mit seinen Leuten diese Schule baut. Und haben einen Vertrag gemacht, das war also die Hälfte der Summe.
Auf Englisch, oder?
Also auf Arabisch. Und Zane hat das, also mein Begleiter hat es dann immer übersetzt. Der spricht fantastisch Deutsch und natürlich als Muttersprachler Arabisch, ist ja klar. Auf jeden Fall war das ein Vertrag, aus dem hervorging, dass wir eben die erste Anzahlung bar, dann werden wir den Rest, also die andere Hälfte, auf irgendeine Art überweisen. So, und an diesem Punkt sind wir gerade und dieser Punkt ist unfassbar schwierig. Das hätte ich mir nie träumen lassen, wie schwierig es ist, diesem Menschen sein Geld zukommen zu lassen. Und jetzt habe ich tatsächlich direkt vor unserer Sendung habe ich eine Nachricht von ihm bekommen. Yasa heißt er. Yasa hat geschrieben, er hat jetzt das Geld bekommen, das ich ihm gestern geschickt habe. Ich habe versucht, es aber seit 3 Wochen ihm dieses Geld zukommen zu lassen. Und wir haben es jetzt geschafft. Er musste in das Nachbarland, in den Tschad, hat dort Leute, weil er selber kein Geld sich zuschicken lassen kann, wenn er im Tschad ist als Sudanese. Das heißt, er braucht Leute aus dem Tschad, die sozusagen für ihn das Geld annehmen und ihm das Geld weitergeben. Und da es bestimmte Höchstsummen gibt, die man nur übermitteln kann.
Es geht über Western Union, oder?
Ja, es geht über Western Union, aber die sind sehr teuer und nicht
verlangt
so fair.
10% gleich mal oder sowas.
Es gibt auch wesentlich günstigere. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt einfach günstigere. Wir haben es mit einer günstigeren gemacht, wo auch die Höchstsumme höher ist. Das ist ja immer so auch eine Abwägung, ne? das ist ein gewisses Risiko, Geld irgendwo hinzuschicken. Wenn es in die falschen Hände gerät, dann ist es weg. Ne?
Und jeder verlangt eine Provision wahrscheinlich.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, wie Yasser das organisiert hat da unten. Also die Gebühren waren erstaunlich niedrig und oft machen die ja dann auch noch mit dem Kurs, mit dem Wechselkurs nochmal Geld, weil sie einen ganz, ganz schlechten Kurs anbieten, der jetzt mit dem normalen Wechselkurs wenig zu tun hat. Also da wird auch nochmal ordentlich Geld verdient. Aber es ist natürlich so, dass man nicht zu viel riskieren will und nicht jetzt die ganze Summe irgendwo hin überweisen will. Kann man auch nicht, weil diese Organisationen das eben auch verhindern, damit eben nicht auf einmal 20.000 Euro weg sind, sondern vielleicht nur in Anführungsstrichen 7. Also das hat jetzt geklappt. Jetzt hat er fast alles und da bin ich echt froh drüber, weil das hat mich wirklich tagelang Arbeit gekostet und wir haben hin und her uns Nachrichten geschickt und gemeinsam überlegt, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass er an das Geld kommt, weil er seine Leute weiter bezahlen muss. Die Schule ist inzwischen fast fertig.
Man muss dazu sagen, du kannst gerade im Moment gar nicht dorthin reisen wegen des Krieges. Du warst im März 2-3 Wochen, glaube ich, dort, seitdem nicht mehr. Und in der Zwischenzeit, es sind jetzt ein paar Wochen her, ist die Schule gebaut worden.
Ja, also das ist ja auch interessant, wie man, ich sag mal, als Fernsehreporter kommt man ja schon immer, wenn man über jetzt einen Krieg oder eine Krise berichtet, sehr nah ran an die Menschen, weil das immer um das Existenzielle geht. Es geht um ihre Not, um ihr Leid, es geht um die Verluste, um die Opfer. Aber so nah, also buchstäblich in eine Familie, bin ich noch nie gekommen. Wie jetzt bei dieser Reise. Das hat natürlich damit zu tun, dass man mehr Zeit sich dafür nimmt, dass man ja auch ein ganz bestimmtes Projekt hat, dass man mit den Leuten ja auch zusammenarbeiten will. Und insofern ist das, entsteht da viel Vertrauen auch. Und man spürt dann einfach, wie kann man Dinge am besten machen. Und gerade mit dem Yasser waren es schon Verhandlungen. Der ist natürlich auch Geschäftsmann. Ne? Der will natürlich Geld verdienen damit. Ne? Und dann haben aber der Sehen, also mein Begleiter und viele Verwandte haben gesagt, nee, das ist zu teuer, so teuer kann eine Schule gar nicht sein und wir müssen mit dem nochmal verhandeln. Und irgendwann sagte dann Yasser, also dieser Bauingenieur, der die Schule baut, wir machen das jetzt so für dieses Geld, weil das ist jetzt eine Sache zwischen Gott und mir. Und also dieses sozusagen Bekenntnis, das macht er jetzt mit Gott aus, da wusste ich, da geht jetzt wahrscheinlich nichts mehr schief. Und der hat unverdrossen, oder nicht er, sondern seine Leute und auch das ganze Dorf, also die bauen da alle mit.
Wo kommen die Möbel her? Also Stühle, Bänke oder
Tische? Das haben wir bei einem lokalen Schlosser. Die Schulmöbel sind aus Stahl dort, Holz ist einfach nicht haltbar genug. Die Baumaterialien kommen zum Wesentlichen auch direkt aus der Gegend.
Ja, also Baumärkte gibt es ja da nicht so, oder?
Gibt es eher nicht, nein. Lehmziegel, die werden gebrannt. Alles vor Ort und damit wird die Schule gebaut. Dann braucht man natürlich Stahlträger und ein bisschen Beton fürs Fundament und man braucht auch Wellblech, also den normalen Standard für diese Schulen, den eben die UNO auch anlegt und was die UNO haben will. Und nach diesem Standard wird diese Schule gebaut. 4 Klassenzimmer, 2 Gebäude sind das. Und dann noch Toiletten dabei und 2 kleine Lehrerbüros. Und das ist das, was wir jetzt von dem Geld, das ich habe, hinkriegen.
Nun soll die Schule auch vor allem Mädchen zugutekommen, die sicherlich sehr unterprivilegiert sind im Sudan wie in vielen islamisch geprägten Ländern. Wie ist die Situation der jungen Frauen dort vor Ort?
Also ich kenne es tatsächlich, weil es im Sudan immer nur um Krieg und Krise ging, im Sudan nicht so gut, wie ich es in Mali kenne. Also deshalb würde ich jetzt in dem Fall gerne Mali als Beispiel nennen. 95% aller Mädchen sind geschlechtsverstümmelt. 95%. Mädchen haben in den islamisch geprägten Ländern fast keine Chance. Also die sind ist eh schon schwierig für Kinder, Bildung ist eh schon schwierig für Mädchen, noch viel schwieriger, weil die klassische Karriere ist natürlich Haushalt. Ne? Und das zu durchbrechen, das ist nicht einfach.
Aber die Gesetze wurden doch geändert. Also ich habe jetzt nachgelesen, im Sudan ist Beschneidung der Klitoris verboten.
Ja.
Aber die Behörden schauen da weg, oder wie?
Schauen mindestens nicht hin. Also in Mali haben wir tatsächlich für einen Dokumentarfilm erlebt, wie eine andere, eine ganz kleine NGO aus Karlsruhe eben jahrelang Aufklärungsarbeit getrieben hat. Und dann haben wir in diesem Dorf, wo die eben es erreicht haben, dass die aufhören, gefilmt, wie die Frau, die diese Geschlechtsverstümmelung macht, ihr Messer abgibt an eine lokale NGO. Und das war ein großes Fest. Und das ist was man sehr, sehr schwer nur erreicht. Man muss allerdings dazu sagen, dass sowohl in Mali ganz im Westen jetzt, als auch im Sudan ganz im Osten, es nicht islamistisch geprägt ist, sondern das sind Menschen, das sind Muslime, die glauben natürlich an Allah, aber es ist nicht so, wie man eben jetzt von Salafismus oder islamischer Staat oder irgend sowas. Also es ist sehr, sehr liberal, sehr tolerant und die Menschen laufen auch nicht alle mit Burka oder eigentlich gar nicht, sondern mit bunten Tüchern, haben Kopftuch, Kopfbedeckung normal, die Frauen, aber sonst ist es sehr, sehr gelassen alles.
Stefan Mayer hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
يا حبيبي وينك وين غايب علي يومين يا حبيبي وينك وين غايب علي يومين الدنيا ضاقت بي الدنيا ضاقت بي اليومين ولا سنتين يومين ولا سنتين
يا حبيبي وينك وين غايب علي يومين
الدنيا ضاقت بي ضاقت بي اليومين ولا سنتين يومين ولا سنتين
يا حبيبي وينك وين اسمري يا نور العين
يا اسمري يا نور العين يا حبيب قلبي انت وينك وين
يا اسمري
يا نور العين ساعتين بس لو غبت علي ساعتين ما بقدر تقتلني الحنين انا ما بقدر تقتلني الحنين
يا حبيبي وينك وين اسمعي يا نور العين
خلاص كفايه علي تغيب كفايه علي انا يا حبيب
خلاص كفايه
علي تغيب
كفايه علي انا يا حبيب
انت بس بس لو عارف صوتك صوتك جروحي طبيب انا صوتك جروحي طبيب الدنيا ضاقت ولا سنتين سنتين عديله ولا يوم فجلي
الله
بلد دفاي موجك جلي
الله
نور موجك جواب فاي نور موجك جواب فاي ديك تديك من كورن لولي
Thank you. Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Radio Mikroeuropa mit einem Live-Talk auf der Wüstenwelle 96.6. Mein Gast heute, Stefan Mayer, ehemaliger Afrika-Korrespondent der ARD und heute mit einem Schulprojekt im Sudan unterwegs. Stefan, wie geht's jetzt weiter? Du kannst ja jetzt gerade nicht hin.
Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Also die Schule ist fast fertig. Wir könnten sicher im neuen Schuljahr anfangen. Wir wollten eigentlich zur Eröffnung wieder hin. Im September spätestens. Das steht in den Sternen. Man bekommt jetzt natürlich nicht mal ein Visum und es ist auch einfach viel zu gefährlich. Also man kann da auch nicht hin. Also man ist auch nicht gut beraten, wenn man es tut. Das war schon nicht ungefährlich, als ich im März dort war, obwohl von diesem Bürgerkrieg, ich will es eigentlich gar nicht Bürgerkrieg nennen, da kämpfen zwei machtbesessene Generale gegeneinander auf dem Rücken der Bevölkerung. Aber davon war Mitte März noch nichts zu spüren von diesem Konflikt. Der war unterschwellig natürlich da, aber man hat nichts davon gemerkt. Und einen Monat später ging es los. Und das heißt für mich, dass ich jetzt gucke, wie ich das von außen organisieren helfe und finanziell unterstütze. Und wann wir dahin können, Zane und ich, das keine Ahnung.
Der Kontakt geht aber über Handy, über E-Mail oder?
Ja, es ist kompliziert genug. Ich habe es vorher schon mal angedeutet. Also es gibt häufig dann Stromausfälle. Internet wird sicherlich auch abgeschaltet aus den Machtinteressen heraus. Und wir hatten also tatsächlich, als es losging, erstmal 2 Wochen praktisch gar keinen Kontakt. Und da hat man sich natürlich auch große Sorgen um die Menschen gemacht. Ne? Was ist da los? Nicht nur um die Schule, sondern das ist ein Gebäude, wenn es kaputt ist, ist halt kaputt. Aber die Menschen, leben die überhaupt noch? Ne? Wie geht's denen? Haben die genug zu essen, zu trinken und so weiter? Und das wussten wir einfach lange, lange nicht. Und das war ja, sehr besorgniserregend. Und als wir dann erfahren haben, dass die also bisher nicht betroffen sind von diesen Kämpfen, haben wir natürlich schon aufgeatmet.
Bislang warst du quasi als Einzelkämpfer unterwegs mit einem Netzwerk vor Ort. Jetzt gibt es möglicherweise einen Plan, einen Verein zu gründen hier in Stuttgart?
Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe mir vorgenommen, ich habe die Summe ja schon mal genannt, 50.000 ist mir das wert. Ich habe gut verdient. Ich kann mir das leisten. Ich denke auch, man sollte sich sowas leisten. Man kann dafür natürlich auch ein neues Auto kaufen, aber es gibt sinnvollere Sachen als dieses und eine Schule bauen ist eine sinnvollere Sache. Und das ist auch, allein was ich erlebt habe jetzt so dort in dieser kurzen Zeit, als wir angefangen haben, das ist mir auch so extrem befriedigend, weil die Menschen sich schlicht drüber freuen, also dass es lohnt. Aber irgendwo muss ich natürlich sagen, ich habe Grenzen und die sind erreicht und jetzt muss tatsächlich eine Organisationsform her, wo wir Geld einnehmen auf andere Art. Und das ist wahrscheinlich ein Verein, ich bin noch ein bisschen am Prüfen. Es könnte auch eine gemeinnützige GmbH sein, aber Verein ist wahrscheinlich das sinnvollere, die sinnvollere Organisationsform. Und da muss ich mir jetzt erstmal so richtig einarbeiten. Und dann ist es ja in Deutschland so, anders als im Sudan, ist sowas nicht in einer Woche erledigt, sondern das dauert Monate. Da muss man zum Amtsgericht, da muss man zum Finanzamt, da muss man alles Mögliche eintragen lassen. Man braucht eine Satzung, da braucht man eigentlich juristische Beratung. Also es ist ganz schön kompliziert. Man braucht auch Leute, die mitmachen. 7 Gründungsmitglieder. Dann geht es eben im nächsten Schritt, wenn man diesen Verein gegründet hat und die, vor allem die Gemeinnützigkeit dafür bekommen hat, sodass man, wenn jemand spenden will, dass der das auch von der Steuer absetzen kann. Also das sind jetzt die Sachen, an denen ich zurzeit arbeite und da hoffe ich, dass ich bis Herbst das beieinander habe und auch, weil das bei den deutschen Behörden einfach ziemlich lange dauert, wird sicherlich Herbst werden. Und dass wir dann tatsächlich Leute ansprechen können, möglichst viele natürlich, die uns vielleicht ein bisschen helfen und Interesse daran haben, dass den Kindern im Sudan eben Bildung zugutekommt, dass sie lernen können in einem festen Gebäude, dass sie nicht 10 Kilometer bis zur nächsten Schule jeden Tag laufen müssen, sondern dass sie es im Ort haben, dass die Nachbarkinder von den Nachbardörfern kommen können und so weiter. Und dass sie eine Chance haben. Und das möglichst eben auch so, dass wir da nicht hinkommen und sagen, so jetzt zeige ich euch mal, wie man eine Schule baut und was Bildung heißt, sondern auf Augenhöhe die Bedürfnisse und das, was man selber machen will, angleicht und guckt, was ist zu machen und was kriegen wir hin. Und ja, je mehr, desto besser.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank, Stefan Meyer, dass du zu uns hier ins Studio gekommen bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg bei deinem großartigen Projekt in Afrika. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. An den Reglern saß heute Sergej Maltsev. Sehr wahrscheinlich zum letzten Mal. Sergej, ich danke dir ganz herzlich für die vielen Sendungen, die du mit mir zusammen gefahren hast. Alle bisherigen Sendungen gibt es natürlich zum Nachhören auf unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos findet ihr auf Instagram und auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund, tschüss und bis bald.